On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Fußball-Champions League steht in den Startlöchern. Im Skispringen verabschieden wir uns von einem ganz großen Namen mit Daniel André Tande. Und in der Formel 1 gibt es einen Wechsel in der Konstrukteurswertung. Das alles und noch viel mehr in Folge 243 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer, moin an David, diesmal ausnahmsweise an einem Dienstagmittag.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, tatsächlich ausnahmsweise mal an einem Dienstag, aber dafür mit ja fast noch mehr sportlicher Vielfalt. Und ich würde sagen, wir nutzen einfach die Gelegenheit doch mal aus, um so ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Weil den Lauschangriff in dem klassischen Format mit Buschi und Schmiso, also montags über alles zu sprechen, was im Sport so stattfindet, das gibt's ja so in der Art nicht. Deswegen eigentlich für uns die perfekte Möglichkeit, euch da draußen nochmal aufzufordern, ein bisschen Werbung für uns zu machen, weil das, was wir machen, Benny, gibt's, glaube ich, echt nicht so oft.
Ja, genau, weil ja so viele setzen sich da tatsächlich nicht wöchentlich hin, um möglichst prägnant und kompakt alles, was so in der vergangenen Sportwoche passiert ist, in einer guten Stunde aufs Papier zu kriegen und dann auch im Podcast tatsächlich darüber zu sprechen. Das machen wir jetzt auch schon lang genug. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch ein relativ eingespieltes Team und dementsprechend ja, werden wir uns da natürlich auch freuen, wenn ihr uns weiterempfiehlt, gerade mit Hinblick auf die nächsten Monate. Ich meine, der Wintersport geht wieder los, eine weitere unserer großen Leidenschaften auch in der Sportwelt. Ich glaube, da könnt ihr euch auch auf sehr viel Stuff freuen und vielleicht auch das ein oder andere Interview, was wir da wieder einstreuen werden.
Ja, absolut. Also teilt gerne unsere Instagram-Page @onthepitch_pod oder eben auch den Podcast-Feed. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir jetzt gerade so im Herbst im Hinblick auf den Winter nochmal so ein bisschen Anschub bekommen würden. Liebe Grüße also an euch da draußen, falls ihr jetzt gerade eine neue Empfehlung von irgendjemandem bekommen habt. So, und dann starten wir rein in die kurzen News. Wir haben ja natürlich ganz viele Themen für euch vorbereitet. Am Ende gibt es natürlich auch den Fußball mit Champions League-Vorschau und vielen weiteren Themen. Aber wir müssen natürlich über vieles anderes sprechen aus der Welt des Sports. Das ist ja unser Kennzeichen und ja, da sind ganz viele Sportarten mit dabei heute, unter anderem Boxen. Halmich gegen Raab, der große Kampf, eigentlich ja nicht unser Kernthema, aber es war ja irgendwie kein Vorbeikommen am vergangenen Wochenende.
Ja, das stimmt. Natürlich die Rückkehr des, wahrscheinlich des einen hervorragenden Top-Entertainers des deutschen Fernsehens, an den wirklich alle wahrscheinlich denken, wenn sie an das deutsche Fernsehen und die letzten Jahrzehnte denken mit Stefan Raab. Und ja, jetzt ist er zurück. Jetzt hat er sich auch tatsächlich in seinem echten Körper wieder gezeigt. Es gab ja viele, viele Marketing-Videos im Vorhinein, wo er ja ein bisschen als dick dargestellt wurde. Aber dafür sah er doch relativ sportlich aus, als dann der Vorhang runtergefallen ist, oder?
Ja, hat er vielleicht mal eine Kur bei Felix Magath angelegt. der ganze Abend lief so, wie erwartet, showmäßig, dass Regina Halmich am Ende Stefan Raab schlägt. Also sie hat den Raab geschlagen, schlagt den Raab, auch wenn es jetzt nicht neu aufgelegt wird, war an dem Abend das Motto. Und das ja war einfach ganz cool, diese Personalie wiederzusehen. Aber da es jetzt nicht so den sportlichen Wert hat, gehen wir auch, denke ich, einfach zum nächsten Thema. Haken Golf schnell ab, denn da gibt es auch zwei kleine Neuigkeiten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wir haben ja eine olympische Medaillengewinnerin in Paris gehabt. Henseleit, die Deutsche, ist beim Solheim Cup dabei gewesen. Es gibt ja ähnlich wie bei den Herren, bei den Damen auch so einen Kontinentalwettbewerb gegeneinander, Europa gegen die USA. Da war sie jetzt das erste Mal mit dabei, hat einen richtig guten Auftritt hingelegt. Leider hat es für Team Europa allerdings nicht für den Sieg gegen Team USA gereicht. Und die andere News aus dem Golf, die ich euch noch mitteilen möchte, ist ja, dass wir die allseits beliebte LIV-Tour haben, die von Saudi-Arabien ins Leben gerufen wurde und der PGA ja ziemlich gehörig auf den Senkel geht. Da hat jetzt mit John Rahm ja das erste Mal einer die erste Saison quasi gewonnen und hat sich sage und schreibe 16,2 Millionen Euro eingesteckt. Das ist ja auch immer was, wenn wir über Darts sprechen, nicht fehlen darf. Die Summe am Ende, die dabei rauskommt.
Ja, vor allem, weil sie ja im Golf noch deutlich höher einzuschätzen ist. Also da laufen ja tatsächlich Millionäre en masse rum auch. Gut, es ist natürlich auch mehr eine Sportart der gut betuchten, sage ich mal. Aber natürlich trotzdem interessant, da immer mal auf dem Laufenden zu bleiben. Eine Sportart, die in den letzten Wochen oder Monaten eher weniger vorkam, das ist der Schachsport. Da ja, kann man, glaube ich, auch sagen, dass wir da nicht zu tief drin sind. Deswegen sei uns das auch verziehen. Aber ja, da läuft auf jeden Fall gerade die Schacholympiade in Budapest, die 45. von der FIDE ausgeführte Chess-Olympiade. Und ja, ich glaube, gerade läuft die 6. Runde. Deutschland hat gerade einen Sieg gegen Venezuela hinter sich gebracht, an allen 4 Brettern erfolgreich, also zu 0 da einen Sieg geholt. Und auch bei den Damen sieht es aktuell noch ganz gut aus, weil auch da man die Italienerinnen schlagen konnte. Genau, und ich glaube, wenn es da einen Sieger oder Sieger geben wird, dann können wir das sicherlich in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen auch nochmal erwähnen. Viel mehr können wir dazu, glaube ich, aber auch nicht sagen.
Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, die spinnen komplett. Jetzt fangen sie schon an, in den ersten Minuten über Schach zu reden. Hintergrund ist eigentlich der, dass wir gerade in der Corona-Pandemie, gerade als wir unser Insta-Live, kann ich mich noch dran erinnern, hatten, eher lange darüber gesprochen haben, wie krass der Schachhype im Corona, in den Corona-Jahren waren. So mit Twitch-Streams und vielem Drum und Dran. Du hast ja von deinem Bruder beispielsweise erzählt, dass er da sich da Schachstreams angeguckt hat. Der Hype ist so ein bisschen verflogen, oder ist das an mir vorbeigegangen?
Ja gut, das Gefühl habe ich auch, aber es haben ja so diverse Sportarten, die man gut von zu Hause auch ausführen kann in der Corona-Zeit, natürlich einen Hype erlebt. Zum Beispiel auch Darts, die Online-Darts-Ligen und so haben Ausmaße angenommen und selbst Topspieler haben daran teilgenommen. Das hat natürlich auch nochmal Aufschwung gegeben. Mein Bruder zum Beispiel, der ist aber tatsächlich noch aktuell. Der hat jetzt sogar letztens sein erstes Turnier mitgespielt und das auch gar nicht so unerfolgreich. Ja. Manche scheint es doch an den Sport zu fesseln. Aber ja, die Übersicht über die sozialen Medien habe ich da leider auch nicht. Ich weiß nur, dass es da definitiv Streamer gibt, auch mit einer großen Anzahl an Zuschauern, die da wirklich ja jegliche Turniere covern. Und ich verstehe den Hype nicht so ganz. Es ist ja auch sehr langwierig. Ich habe da, glaube ich, nicht so die Geduld zu. Aber also jeder, der da eine Faszination für hat, kann ich trotzdem irgendwie nachvollziehen.
Also nächstes Jahr Manuel bei der Schacholympiade und dann hier bei uns im Podcast. Machen genau, wir so. Ja. Alles klar. Dann geht's weiter bei dir, Benny, mit einer Sportart, die ja dann doch schon eher auch olympische Relevanz hat.
Ja, definitiv. Gerade ja auch in den letzten, bei den letzten mehreren Olympischen Spielen lief es ja aus deutscher Sicht auch gar nicht so unerfolgreich und auch in der Vergangenheit. Wenn wir so Namen wie Dmitri Ovtcharov nennen, der schon zig Medaillen bei Olympia geholt hat, aber auch natürlich ein Timo Boll. Und
Geht um Tischtennis.
Es geht so. Um Tischtennis, wer es jetzt noch nicht rausgehört hat, genau. aber es geht hier gerade weder um Dmitri Ovtcharov noch um Timo Boll, der ja sowieso sich im Einzel jetzt mittlerweile schon sehr zurücknimmt. Es geht um Dan Kyu, den aktuellen Einzel-Europameister aus Deutschland, der tatsächlich als erster Deutscher im WTT-Champions-Finale von Macau stand. Das hat so noch kein Deutscher im Vorhinein geschafft. Auf jeden Fall auch da auf dem Weg einige bekannte Namen geschlagen, auch den Bundesliga-Profi Matthias Falk, der Schwede, der unter anderem eben bei Werder Bremen spielt. Aber eben auch den chinesischen Teamweltmeister Liang Yingkun auf dem Weg ins Finale geschlagen. Und jetzt war man dann eben nur unterlegen gegen den Juniorenweltmeister Lin Shidong im Finale, deutlich mit 0-4. Aber es zeigt, gerade wenn man die europäischen Gegner anguckt, ist Deutschland sowieso immer noch unangefochten wahrscheinlich die beste Nation. Naja gut, mit Frankreich natürlich, weil da die beiden Lebrun-Brüder natürlich hervorragend sind. Aber trotzdem ist es toll, dass man jetzt auch mal wieder eine positive Meldung aus dem Tischtennis hört, oder?
Ja, absolut. Die beiden Lebrun-Brüder werden uns, glaube ich, die nächsten Jahre noch ein bisschen begleiten, nachdem, was sie in Paris da hingezimmert haben. Also gerade so auf europäischer Ebene wird der Nationenkampf Deutschland-Frankreich, glaube ich, wobei ein Generationenwechsel in Deutschland natürlich auch jetzt ein bisschen erstmal noch vollzogen werden muss. Das wird spannend in den nächsten Jahren. Deswegen zu Recht doch immer mal wieder Thema bei uns. Dann kommen wir zum Schwimmen. Da gibt's eine kleine Meldung, die eigentlich gar nicht mal so klein ist, weil sie irgendwie auch wieder total unter dem Radar läuft. Es handelt sich um eine Marburgerin, das natürlich ist schon mal Grund genug, das überhaupt in diese Folge einfließen zu lassen. Natalie Pohl hat als erste Deutsche überhaupt die Oceans 7 bewältigt. Das heißt, alle 7 gefährlichsten Meerengen der Welt durchschwommen. Also jetzt am 15. September vorgestern absolvierte sie die letzte Etappe, um den Kanal, den Nordkanal zwischen Nordirland und Schottland zu durchschwimmen. Dafür hat sie 11 Stunden gebraucht und das Ganze ist 41 Kilometer lang. Kalte Wassertemperaturen, gefährliche Quallen, das muss man auf jeden Fall mögen. Sie hat 10 Jahre lang für diesen Erfolg trainiert, hat natürlich dann unter anderem auch weitere Meerengen durchschwimmen müssen, unter anderem die Cookstraße, also die Nord- und die Südinsel von Neuseeland miteinander verbindet oder die sie trennt, besser gesagt. Sie ist jetzt eine von erst 32 Menschen überhaupt, die Oceans 7 durchschwommen haben. Also größten Respekt und Riesenapplaus für diese sensationelle Leistung.
Ja, auf jeden Fall eine Wahnsinnsgeschichte. Bei Schwimmen kriege ich immer schon beim Zuhören Panik, wenn ich von 40 Kilometer Schwimmen höre, da denke ich mir schon, ach du Gott, ein Normalsterblicher ist, der kann sowas ja gar nicht machen. Dementsprechend wirklich Wahnsinn, was da immer für Leistungen runtergezimmert werden. Und umso interessanter, dass es jetzt mal eine Person aus Marburg ist.
Ja, absolut, genau. So, ich weiß, was eine Person aus Marburg nicht wird, lieber Benni, die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Dr. Thomas Bach als IOC-Vorsitzender oder Vorsitzende. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten, die mögliche Nachfolge für den IOC-Präsidenten antreten können. Gewählt wird nächsten März in Athen. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit und werfen einen ganz kurzen Blick darauf, wer da alles zur Wahl steht. Das wird hochinteressant. Also ich kann jetzt schon mal nur an die Sport-Insight-Artikel, die da kommen werden in den kommenden Monaten, verweisen. Es ist wirklich, kann man es als Shitshow bezeichnen. Wir werden auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Also es gibt Prinz Faisal bin al-Hussein aus Jordanien, 60 Jahre alt, der französische Radsport-Weltverbandschef David Laparin. Lapartien, mein Französisch ist nicht das Beste, 51 Jahre. Dann ein alter Bekannter, Juan Antonio Samaranch Junior, 64 Jahre. Das ist der Sohn des Rogge-Vorgängers, also ich glaube, der bis ungefähr 2000 IOC-Präsident war. Dann ist es der Turnchef Watanabe, mutmaßlich Japaner, 65 Jahre. Eine Frau, eine einzige Frau ist auf der Liste, die Sportministerin von Simbabwe, Kirsty Coventry, 41 Jahre, also mit Abstand die jüngste. Und dann gibt's noch einen Kollegen hier, oder besser gesagt zwei, die wir alle sehr, sehr gut kennen. Das eine ist World Athletics Chef, also der Weltleichtathletik-Chef Sebastian Coe, und der FIS-Präsident Johann Eliasch, 62 Jahre alt.
Ja,
was machen wir denn daraus, Benni?
Was machen wir daraus? Also, na, zunächst einmal, Thomas Bach war ja schon als IOC-Präsident durchaus in der Kritik und in der Kontroverse, sei es, ob es da grundsätzlich um Korruption geht oder natürlich um Klüngel mit Russland. Da gibt es natürlich diverse Vorwürfe immer wieder, die im Raum standen. Aber ja, was auffällt, ist, dass natürlich jegliche Weltverbände, und da gibt es ja immer ordentlich, Personalwechsel, sich genau die gleichen Namen eigentlich hin und her schieben. Und dann eben auch tatsächlich die Kontroverseren. Ich meine, an Johann Eliasch, wir müssen ja da jetzt nicht nochmal drauf gucken, wie er auf der FIS-Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden wurde. Ohne Gegenkandidaten, man konnte nur Ja und Nein abstimmen. Auch der DSV hat sich ja dagegen doch durchaus auch juristisch gewehrt. Ich würde mal ein großes Fragezeichen hintersetzen, ob das alles so viel besser werden würde unter einem anderen Namen. Zumindest bei den Namen, bei vielen Namen, die jetzt hier im Ring stehen, oder?
Ja, absolut. Das ist wirklich hochabenteuerlich. Es gibt ja auch, ich habe gerade die Podcast-Folge vergessen, aber Sports and Politics bei Twitter. Mhm. Der Kollege war in einem Interview, hatte ich dir irgendwie vor ein paar Wochen auch geschickt. Ich habe gerade vergessen, was ist, aber hier Hintergründe zum IOC, macht euch da mal schlau. Also gerade jetzt auch, wie das ablaufen wird, es wird. Ja, also ich glaube, Shitshow wird das ganz gut treffen, auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen, was es wird. Aber egal, wie es passiert, also angenommen, Johann Eliasch bekommt den Zuschlag, kann sich das natürlich auch auf die Wintersportdisziplin niederschlagen. Aber man bräuchte dann jemand Neues für das FIS-Präsidium beispielsweise. Also das wird spannend.
Definitiv. Also es ist auf jeden Fall eine Position, die weiter durchaus für Diskussionen sorgt und dementsprechend natürlich auch hier wieder stattfinden wird.
Ja, absolut. So, und damit wir diesen ganzen Schlamassel schon mal verarbeiten können, machen wir jetzt eine erste Pause und melden uns im nächsten Take wieder mit Wintersport, Tennis und der NFL. Bis gleich.
Cary Grant, a movie to catch up. Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder, wie es sich gehört, für Mitte September, Benni, mit dem Wintersport. Es gibt gerade reichlich Debatten rund um die Austragungsorte von möglichen Ski-Alpin-Weltcups. Das Matterhornrennen am Zermatt ist nach 8 fehlgeschlagenen Austragungen ja vom Tisch. Allerdings gibt es eine schon existierende Ski-Alpin-Piste in Zermatt, die möglicherweise rekonstruiert werden könnte, dass da vielleicht doch nochmal irgendwann Weltcups ausgestattet werden. Da bleiben wir dran. Außerdem sind FIS-Funktionäre gerade dabei, in Südamerika mögliche Weltcup-Pisten auszuloten. Das gab es in den 80er Jahren schon mal, dass da Weltcups gefahren worden sind. Und inzwischen ist auch klar, dass die WM 2027 in Crans-Montana stattfinden wird. Also Nachfolger von Saalbach-Hinterklemm, wo er jetzt nächsten Winter WM ist. Also da tut sich gerade einiges rund um die Austragungsorte. Gerade das Projekt Südamerika klingt schon interessant, Benni.
Ja, durchaus. Ich meine, ein Thema, worüber, was dann natürlich wieder im Raum steht, ist, wo es ja sowieso im Wintersport immer zu Diskussionen kommt, ist das Thema Klima. Aber dennoch, man will natürlich auch den anderen Kontinenten die Möglichkeit geben, die Barriere möglichst gering zu halten, um auch eben an Weltcups teilzunehmen. Und vielleicht ist das eben auch mal eine Möglichkeit, Südamerika da ein bisschen tiefer ins Rennen zu bringen. Finde ich erstmal spannend und als Zuschauer definitiv, ja, wäre eine interessante und spannende Ergänzung, so oder so.
Ja, das denke ich auch. Mal gucken, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Dann kommen wir ganz kurz zum Skispringen. Der Sommer Grand Prix fand in Wiswa statt. Die Schanze nach dem Erdrutsch wieder einigermaßen in Schuss gebracht. Und die deutschen Sportler waren auch ganz gut drauf. Während die Damen, glaube ich, beim Intercontinental Cup am Start waren, war unter anderem Markus Eisenbichler in Polen mit am Start. Und das sah schon ganz gut aus. Ist aber nicht die einzige Notiz, die wir von dem Wochenende in Polen mitnehmen, Benny.
Ja, ganz genau. Also Markus Eisenbichler auf dem Podium, das war natürlich sehr erfreulich. Und Arti Aigro, der Este, der tatsächlich, ich glaube, mit einem zweiten Platz glänzen konnte und dadurch sein bestes Ergebnis jemals einfuhr. Ein Name, der ja schon lange in den letzten Jahren immer auf jeden Fall zum etablierten Kreis gehörte, bei jedem Weltcup eigentlich so gut wie dabei war. Aber so richtig tief in die Punkte ging es auch in den seltensten Fällen. Aber die letzte Saison war da auch schon so ein kleiner Durchbruch für ihn schon, oder?
Ja, absolut. Das ist schön, dass wir da Nationen haben, die sich da jetzt auftun. Wir haben mit Valentin Foubert und Courchevel schon gute Leistungen gesehen auf der französischen Heimschanze. Jetzt die Esten, hoffen wir mal. Ich glaube, irgendwie ein Kasache ist auch in die Punkte gesprungen. Also der hat auch zumindest das Recht, Weltcup-tauglich zu sein. Gucken wir mal, was sich da für den kommenden Winter dann, was sich mit rüber rettet. Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Sommerform mit in den Winter zu nehmen. Benni, du grinst schon was?
Ja, und vergiss mir die Chinesinnen nicht, ne? Also Bing Dong zum Beispiel, ja. Die waren ja jetzt auch fleißig im Sommer bisher vertreten. Das heißt, vielleicht können wir da uns auch auf ein größeres Comeback im Winter freuen. Ich bin gespannt. Auch das wäre, glaube ich, durchaus spannend.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einer wird allerdings nicht mit dabei sein. Daniel André Tande hat angekündigt, seine Skisprungkarriere zu beenden. Einer der ja doch prägenden Figuren der letzten Jahre, 2018 Skiflug-Weltmeister in Oberstdorf geworden, 2018 ebenfalls Team-Olympiasieger in Pyeongchang, 2017 Silber bei den nordischen Skiweltmeisterschaften mit der Mannschaft geholt, dazu noch drei weitere Team-Goldmedaillen bei der Skiflug-WM und vieles weitere. Das ist schon ja in gewisser Weise erwartbar gewesen. Nichtsdestotrotz kommt es in dem Alter dann doch überraschend, dass er jetzt seine Skier an den Nagel hängt.
Ja, definitiv. Aber ich finde trotzdem, es ist am Ende eine Bilderbuchkarriere oder eine Märchenkarriere fast schon. Alleine dann auch mit diesem Rückschlag der Verletzung, woraus er sich dann doch zurückkämpfen konnte. Keiner hätte gedacht, dass der noch mal von der Schanze springt. Der war im künstlichen Koma zwischendrin. Und dann kämpft er sogar noch mal um Podeste mit und sowas. Ne? Also zu 22 holt er dann sogar noch einen Weltcupsieg in Oslo auf der Großschanze. Das sind Geschichten, die sind einmalig. Und er hat ja auch selber gesagt, ich kann es jetzt nur noch aus dem Kopf ungefähr sagen, was er gesagt hat, aber sobald man eben das Gefühl hat, dass man sich mehr Sorgen macht, wenn man von der Schanze springt, als Spaß, sollte man aufhören. Das hat er schon immer gesagt und damit, mit diesem Gewissen, hört er jetzt eben mit 30 Jahren auf. Hut ab zu dieser sensationellen Karriere und zu diesem Zurückkämpfen aus einem sehr, sehr tiefen Loch auch.
Ja, persönliche Bestweite 243,5 Metern und du sprichst es an. Am 25. März 2021 im Probedurchgang beim Weltcup-Finale in Planitza sehr, sehr schwer gestürzt, intubiert worden, mechanisch beatmet. Du hast vom künstlichen Koma auch gesprochen. Und im Herbst danach kam man nicht nur im Sommer Grand Prix wieder und so ist in Klingenthal auch gleich wieder aus Podest gesprungen. Du hast gesagt, ja, ist auch nochmal aufs am Weltcup-Sieg hat er auch noch geschafft, am 6. März 22, den ersten übrigens im November 25 in Klingenthal. Ich habe mal in unsere Folge reingehört von damals, nach dem Planitzer Wochenende und auch die Reaktionen, die wir darauf hatten, als er dann wiederkam, die können wir euch hier an der Stelle mal kurz einspielen. Aber ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, der aber das ganze Wochenende überschattet hat, ist das Ereignis im Trainingsdurchgang am Donnerstag. Mit der Startnummer 30 war der Daniel André Tande am Start und hatte sehr gute Bedingungen, über einen Meter im Durchschnitt Aufwind pro Sekunde und kann am Ende die Skier über den Vorbau nicht kontrollieren, kommt sehr unglücklich auf. Guckt euch das Video lieber nicht an, es ist echt nicht so schön und das will man auch nicht sehen. Das ganze Wochenende stand unter dem Zeichen dieses dramatischen Vorfalls, da gab es dann auch verschiedene Spekulationen, ob nun wiederbelebt, auf jeden Fall intensivmedizinisch behandelt, wurde dann nach doch etwas längerem Aufenthalt direkt an der Schanzenanlage medizinisch betreut und dann nach Ljubljana mit dem Helikopter geflogen, dort in der Uniklinik behandelt und lag tatsächlich bis heute Montagmorgen, soweit wir das mitbekommen haben, im künstlichen Koma, ist aber soweit wiederhergestellt. So blöd das klingt, aber muss man nur mal so sagen, er kann sich wohl äußern, hat so mit seiner Mutter auch schon gesprochen und da arbeitet der Pressesprecher der Norweger gut mit und sagt auch der Skisprung-Community, was da so los ist. Auch die Anteilnahme der ganzen des ganzen Trosses war ganz schön. Nach vielen Sprüngen hat man die charakteristischen die Handbewegungen von Tande da bei vielen Springern gesehen.
Ja.
Besonders die Norweger natürlich mitgenommen von der ganzen Sache.
Ja, ganz genau. Und da muss ich auch nochmal sagen, die Solidarität, die da im Netz stattfand, das war echt einzigartig, fand ich. Und da muss man auch nochmal sagen, da sieht man, was man für eine eingeschworene Truppe ist als Skisprung-Community. Und da muss ich auch nochmal sagen, großes Lob da an unsere Community, die da auf Twitter und auf allen sozialen Netzwerken unfassbar viel Solidarität gezeigt hat, ob das jetzt mit irgendwelchen Grafiken war, mit Videos oder einfach nur mit Glückwünschen. Da zeigt sich eben, also es ist so stumpf, aber in der Krise zeigt sich irgendwie der Charakter, ne? Und ja, da bin ich froh, dass man so einen Zusammenhalt und so eine Solidarität gezeigt hat.
Ja, ansonsten natürlich wieder viele Norweger vor Ort, weil der Wettkampf in Oslo stattfand.
Start Nummer 4, Platz 9, Benny. Das Comeback.
Daniel André Tande war im Conti Cup, genau. Ja, nach seiner ziemlich harten Verletzung gegen Ende der Saison. Ja, auch mal wieder schön ihn zu sehen, auch mit zwei relativ soliden Sprüngen, aber es sei ihm verziehen, der musste auch erstmal wieder Fuß fassen, das macht ja Sinn.
Genau, du hast die weiten Sprünge schon angesprochen, ganz so weit ging es nicht, der weiteste waren 141,5, aber gerade das von Daniel André Tande, da stockt einem immer noch das Herz, aber es ist einfach eine wahnsinnige Geschichte, dass der so wieder zurückkommt und er hat selber gesagt, dass das somit das Bedeutendste für ihn ist, was er in seiner Karriere bisher erlebt hat, dass er eben jetzt so in der Form wieder zurückkommt. Sehr emotional das Ganze und wenn man die ganze Reise seit Planitzer mitgemacht hat, weiß man, wie man das einordnen muss. Das ist unglaublich,
ja,
dass er so wieder da ist.
Definitiv und ich denke, das ist auch definitiv die Geschichte vom Skispringen an diesem Wochenende, dass Daniel André Tande wirklich endgültig zurück ist. Er hat ja bisher auch sehr konstante Leistungen schon abliefern können.
Ja, eine bewegte Karriere, Benny. Daniel André Tande, ich denke, an dieser Stelle ist das in der Ausführlichkeit auch völlig in Ordnung, denn ich fürchte, wir werden über ihn nicht mehr allzu oft sprechen, an dieser Stelle.
Ja, da kann man von ausgehen. Gut, vielleicht, wenn er in irgendeiner Weise nochmal im norwegischen TV-Experte wird oder so, wo wir ja eigentlich fast direkt den Übergang hinmachen können, weil wir haben ja noch eine andere, in dem Fall dann auch eine positive Geschichte, über die wir im deutschen Lager sprechen können. Denn, naja, wir haben ja schon mit Laura Dahlmeier, eine ehemalige Top-Athletin im Expertenteam im ZDF im Biathlon, die, glaube ich, den Betrieb auch ordentlich bereichert. Das hat mir im letzten Jahr auch großen Spaß gemacht, ihr da als Expertin zuzuhören. Aber jetzt bekommt sie eben auch noch eine Dame beiseite, die ja nicht minder erfolgreich war, die sich Olympiasiegerin nennen kann und Weltmeisterin. Und ja, die jetzt eben ja auch frisch ihre Karriere beendet hat, nämlich Denise Hermann-Wick bleibt dem Biathlonsport erhalten, zumindest im Expertenbereich, auch beim ZDF. Also was für eine Doppelbesetzung, oder?
Ja, absolut super. Die beiden werden das bei den Großereignissen zusammen machen, sich ansonsten abwechseln. Sven Fischer bleibt im ZDF-Team, kommentiert jetzt mit Volker Grube zusammen, weil unsere geliebte Doppelkommentar-Schiene mit Hamm Fritzenwenger eben nicht mehr fortgeführt wird. Ja. Also an der Stelle nochmal danke. Muss auch hier seinen Platz finden, nicht nur bei Screentime. Und wie gesagt, Sven Fischer bleibt und Denise Hermann-Wick und Laura Dahlmeier, vor allem Hermann-Wick war jetzt beim Sommerbiathlon in Dresden schon mit am Start bei Alex Ruder. Also da können wir uns auf viele schöne Biathlonstunden freuen in den kommenden Monaten. Und wenn wir über City-Biathlon schon sprechen, können wir auch gleich sagen, dass es zwei deutsche Podestplätze gegeben hat. Johanna Puff bei den Frauen auf Platz 2 gelaufen und Justo Strelo wurde Dritter, oh Gott, so, ich habe darunter noch gelesen, Puff, Zweite bei Vitozzi-Sieg, deswegen so, Justo Strelo, Dritter, hinter Jakob Fack und Johannes Dinesbö.
Ja, so ist es. Also, ja, David, also je mehr wir jetzt über Biathlon reden und über Personalien aus dem Winter, es dauert ja auch gar nicht mehr so lange, ich meine, im nächsten Monat warten schon die Alpinen wieder auf uns.
Ja.
Es geht so langsam wieder in die Richtung, dass es kribbelt und dass es, draußen wird es ja auch ein bisschen kälter, das heißt, man merkt es auch langsam, oder? Man bekommt wieder Lust.
Heute kam die Sonne nochmal raus, Benny. Lass uns schnell über Tennis sprechen. So, die US Open sind vorbei. Die Davis Cup Gruppenphase liegt auch hinter uns. Benny, bring uns doch mal auf den Stand, was rund um Davis Cup, WTA Tour oder Laver Cup, der dieses Jahr ja in Berlin stattfindet, so auf dem Programm steht.
Genau, du hast ja schon gesagt, der Davis Cup läuft gerade aus deutscher Sicht auch ganz gut. Es gibt Siege über die Slowakei und Chile vom deutschen Team schon zu verzeichnen. Gegen die USA hat man knapp 1-2 verloren. Aber im Viertelfinale, ja, ist man eben. Das müsste jetzt, glaube ich, am nächsten Wochenende schon auf uns warten. Aber nichtsdestotrotz geht ja die Tour auch noch weiter, auch wenn die Grand Slams aktuell ihr Ende gefunden haben. Unter anderem so gab es nämlich unter anderem hier ein WTA 500er-Turnier in Guadalajara in Mexiko, was die Polin frech mit 7-6, 6-4 gegen Gadecki aus Neuseeland gewinnen konnte. Sonst, jetzt warten gerade aktuell auch wieder 500er-Turniere auf uns, gerade im asiatischen Raum. Es geht zum Beispiel nach Seoul für die Damen. Genau, und sonst, ich gucke gerade, Monas Tier, genau, auch WTA, also mehr WTA als ATP-Tour, ehrlicherweise. In dem ATP-Bereich wartet aktuell eher weniger auf uns. Es könnte natürlich auch unter anderem am Davis Cup liegen.
Ja, genau, und beim Davis Cup kann man sagen, dass wir da die Daumen drücken. Und wenn wir über den Laver Cup sprechen, das ist ja so das große Event, wo wir unter anderem den Abschied von Roger Federer gesehen haben. Der findet, wie gesagt, dieses Mal in Berlin statt. Es gab eine Reihe von Absagen. Dimonor und Paul haben ebenso abgesagt wie Rafael Nadal. Deswegen kann ich euch mal kurz sagen, wer ab Freitag dann, das könnt ihr bei Eurosport sehen, am Start ist. Team Europa, Zverev, Alcaraz, Rüd, Medvedev, Dimitrov, Tsitsipas und als Ersatzmänner Struff und Kobolli. Kapitän Björn Borg und vom Team Welt sind Taylor Fritz, Tiafoe, Shelton, Cerundolo, Kokkinakis, Tabilo unter der Ägide von Kapitän John McEnroe am Start und ja, das ganze Freitag, Samstag und Sonntag, das also der Laver Cup.
Ja, ganz genau, also Tennis, so ein paar Highlights gibt's noch mit Laver Cup, mit Davis Cup, ja, mehr die Team-Events, die jetzt noch auf uns warten. Die ja, ganz großen Pötte mit den Grand Slams liegen natürlich schon hinter uns, aber auch hier ist noch kein Ende in Sicht. Dennoch würde ich sagen, David, lass uns doch mal in die NFL gehen, denn da stand ja der zweite Spieltag an und auch da gab es wieder einige spannende Spiele, über die man sprechen kann. Unter anderem gab es ja bei den Miami Dolphins einen herben Verlust. Da gibt es gerade die Sorge wegen Tua Tagovailoa, dem Quarterback, der wohl an einer Kopfverletzung leidet. Und auch die Woche lief ja jetzt nicht sonderlich gut für die Dolphins, denn man verlor auch gegen die Buffalo Bills mit 31-10. Andererseits ein Team wie die Kansas City Chiefs, die natürlich die Ambition haben, den neuen Rekord von, ich glaube, 3 Super Bowls in Folge zu brechen. Die taten sich auch durchaus schwer gegen die Cincinnati Bengals, 26-25 nur. Die Pittsburgh Steelers holten wiederum im zweiten Spiel den zweiten Sieg. 13-6, nicht viele Punkte gescored, aber die gute Defense bleibt bisher auch durchaus da. Was ist so dir bisher aufgefallen?
Ja, also ich muss auf jeden Fall nochmal über Tua Tagovailoa sprechen. Das ist jetzt die dritte Gehirnerschütterung in 3 Jahren. Die Dolphins waren ja letztes Jahr Frankfurt. Ich durfte den Typen sogar mal sehen, als er da die Pressekonferenz gemacht hat. Und das ist schon wieder sowas von schicksalshaft, ne? Also es war im Thursday Night Game gegen die Bills und natürlich läuft er ausgerechnet gegen den Oberarm von Damar Hamlin, bevor er hilflos auf dem Rasen liegen bleibt. Und was sagt uns Damar Hamlin? Richtig, das ist genau der vor nicht ganz 2 Jahren er selber mit einem Herzstillstand auf dem Court da liegen blieb. Also irgendwie kommen die tragischen Geschichten jetzt auf diese Art und Weise auch noch zusammen. Tagovailoa wurde von Konkurrententrainern jetzt sogar schon geraten, die Karriere zu beenden, weil das eben ja wirklich zu gefährlich ist. Also ein Ex-NFL-Profi Shannon Sharp hat das bei X wohl geschrieben, dass er darüber nachdenken solle. Also das ist schon wirklich eine dramatische Geschichte. Wünsche mir auf jeden Fall gute Besserung und möge da die richtige Entscheidung getroffen werden. Ich glaube, da haben wir zu wenig Ahnung, um da eine Empfehlung auszusprechen. Und ansonsten waren die Ergebnisse auf jeden Fall so, dass man nicht alles voraussehen konnte. Viele knappe Siege, die Chiefs haben knapp gewonnen, die Patriots haben knapp verloren in Overtime gegen die Seahawks. Also allen Grund eigentlich mal, sich die Sonntagabende gepflegt zu Gemüte zu führen.
Genau, es gab ja auch durchaus ein paar High-Scoring-Matches, zum Beispiel die Saints, die ja gegen Dallas 44-19 gewonnen hat. Da holte Kamara übrigens 4 Touchdowns. Also Alvin Kamara da, der Topmann des Abends. Und die Falcons, also bitter ging ja die Pleite für die Eagles gar nicht, weil am Ende war es kurz vor Schluss, 65 Sekunden, glaube ich, vor Schluss, als dann, ja, ein 48-Yard-Kick von Koo Young-ho kam von den Falcons, der dann der zum Sieg der Falcons eben führte. Also so knapp kann eben eine Partie ausgehen. Und naja, dennoch, wir sind noch früh in der Saison. Es sind alles nur Vorzeichen, die wir bisher sehen. Und dennoch sollten wir natürlich darüber sprechen. Und damit, ich glaube, das war jetzt erstmal die zweite Woche.
Ja, auf jeden Fall. Als kleiner TV-Tipp vielleicht noch, RTL ist vor Ort am Samstag beim frühen Spiel Indianapolis gegen Chicago. Guckt da gerne mal rein, wenn die Leute da vor Ort sind. Sicherlich gönnt Spektakel und keine Selbstverständlichkeit fürs deutsche Free-TV. So, und mit der Bemerkung können wir in die nächste Pause gehen und melden uns dann wieder mit Basketball, Handball, Eishockey und Radsport. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Basketball, Benny, denn wir haben letzte Woche drüber gesprochen, so manche Ligen starten in dieser Woche und das ist eben nicht nur beim Eishockey, über den wir nachher auch noch sprechen, sondern vor allem diese Woche bei der BBL der Fall. Am Samstag startet die Saison 24-25.
Ja, ganz genau. Unter anderem am Samstag, oder nee, am Samstag starten ja direkt zwei Partien mit Oldenburg gegen Heidelberg und der BG Göttingen gegen die Fraport Skyliners. Damit geht dann also auch, ja, die letzte der größten Sportligen in Deutschland jetzt mal so langsam an den Start. Und dann läuft auch alles, dann ist der Betrieb wirklich überall wieder hochgefahren. Also auch hier geht's jetzt wieder los. Wir können uns auch direkt auf ein paar Matches freuen, die durchaus knallen können. Zum Beispiel Bonn gegen Vechta. Ja, zwei Teams, die normalerweise um die Playoffs mitgekämpft haben im letzten Jahr. Aber auch München gegen Ludwigsburg zum Beispiel. Oder auch die Niners Chemnitz gegen Ratiopharm Ulm. Zwei Playoff-Teams und Chemnitz, eins der Teams, was, glaube ich, am meisten glänzen konnte letztes Jahr.
Eröffnungsspiel sehe ich gerade schon Freitag, 20 Uhr, München gegen Chemnitz. Und ich gucke hier nicht ungern Göttingen erst am Sonntag. Aber guckt auf jeden Fall rein bei Dein, das ist die richtige Adresse. Und wenn wir über die anderen Events sprechen, also gerade so Euroleague, das startet erst Anfang Oktober, NBA startet erst Mitte, Ende Oktober, das hat also noch ein bisschen Zeit, deswegen können wir uns die Zeit nehmen, um euch noch kurz darauf hinzuweisen, dass die beiden Olympiasiegerinnen Marie Reichert und Elisa Mevius, die ja bei der 3x3 Basketballmannschaft aus Paris ja sensationell Gold für Deutschland gewinnen konnten, bei der U23 WM im 3x3 Basketball in der Mongolei am Start sind. Da updaten wir euch gerne nächste Woche, was dabei rumkommt. Ebenso startet dann übernächste Woche, oder besser gesagt nächste Woche, auch die Frauen-Basketball-Bundesliga. Und dann ist das die nächste Sportart, die so richtig reinstartet. Und eine Sportart, die schon reingestartet ist, Benny, ist der Handball. Und das ist aus hessischer Sicht ja immer wieder für die ein oder andere Überraschung gut.
Ja, durchaus. Es sieht spielerisch gerade für die MT Melsungen aktuell oder weiterhin sehr, sehr gut aus. Auch im zweiten Spiel ging die MT nämlich mit einem Sieg vom Platz. Das erste Heimspiel, glaube ich, der Saison. Diesmal gegen den Aufsteiger vom ersten VfL Potsdam. Und das auch deutlicher Sieg am Ende mit 31-23. Start nach Maß für Melsungen, würde ich sagen. Und die Ambitionen nach oben, ich will nicht sagen, aber die Ambitionen hat der Verein ja selber eigentlich auch. Der Start sieht schon mal ganz gut aus. Sonst hatten wir aber, David, ja auch viele Favoritensiege. Magdeburg gab sich keine Blöße gegen den HSV. Die Rhein-Neckar-Löwen gegen Bietigheim, die ja auch aufgestiegen sind. Und auch der THW Kiel gegen Göppingen, 33-24.
Ja, genau, so sieht's aus. Der DFB-Pokal hat die zweite Runde Anfang Oktober, aber auch der Europapokal hat ja schon begonnen. Da gab's im ersten Champions League-Spieltag ganz knappe Niederlagen für Magdeburg gegen Szeged und die Füchse haben zu Hause mit nur einem Torrückstand gegen West Brem verloren. An Spieltag Nummer 2 spielen die Füchse am Mittwoch jetzt direkt, also morgen quasi, parallel zur Champions League, aber also im Fußball. Und am Donnerstag ist dann auch Magdeburg im Einsatz und in der European League. Da haben wir ja die Quali gesehen, da ist ja auch Melsungen mit am Start. Da geht die Gruppenphase dann auch Anfang Oktober los. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Auch die Frauenhandball-Bundesliga ist gestartet. Da ist vorne natürlich nach zwei Spieltagen die HB Ludwigsburg, vorher auch bekannt als die Bietigheimerin.
Da sind sie. Ja, ganz genau. Die haben die kommen jetzt auch noch auf uns zu. Und sonst vielleicht noch ein Wort zu Wetzlar. Da lief es ja genau im Gegenteil wie bei der MT, weil da gingen nämlich die ersten beiden Spiele leider verloren. Dazu sagen, auch diesmal leider eine sehr deutliche Niederlage, diesmal gegen Hannover Burgdorf. Das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Ich glaube, am ersten Spieltag hat man ja durchaus gegen einen Favoriten verloren. Ich muss mal kurz gucken, wer das nochmal war. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ach so, gegen Magdeburg, genau, hat man da verloren. Aber Hannover-Burgdorf dann so deutlich sich abwatschen zu lassen, das gibt dann schon wieder, naja, letzte Saison, Anfang der Saison-Vibes, wo es ja ähnlich schwach losging.
Ja, absolut. Dann kommen wir in die Sportart, in der die DEL oder in der die Bundesliga auch startet. Die DEL startet, also die erste deutsche Eishockeyliga am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel Panther Augsburg gegen Ingolstadt. Man hat unter anderem am Freitag gleich Haie gegen Eisbären Berlin. Aber wir sprechen natürlich auch gerne über die DEL 2, wo die Kasseler Huskies mal wieder versuchen, den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Bisher sieht es ganz gut aus, 2 Siege aus 2 Spielen. Wir sind natürlich wie immer bis nächstes Jahr auf die Folterbank gespannt, ob das dann diesmal endlich funktioniert. Europapokal war auch, aber das muss man an der Stelle jetzt, glaube ich, nicht alles en Detail auseinandernehmen. Deswegen halten wir euch da weiterhin gerne auf dem Laufenden. Haben wir sonst noch was im Eishockey?
Vielleicht nur ganz kurz, dass es im CHL in der CHL ganz gut aussieht, also in der Champions Hockey League ganz gut aussieht für die Fishtown Penguins, wo es ja bisher, glaube ich, 3 Siege aus 4 Spielen gab und man sich da oben ans obere Drittel heftet. Also auch da durchaus positiv.
Ja, absolut. So, dann habe ich ein paar Radsport-Updates für euch. Ich mache es jetzt nicht allzu ausführlich. Wir haben dieses Jahr über Terminchaos gesprochen. Das Tourfinale fand ja nicht in Nizza statt, sondern nicht in Paris statt, sondern in Nizza. 2028 bahnt sich ein nächster Terminkonflikt an mit den Sommerspielen in Los Angeles. Das heißt, die Tour könnte erst im August ausgetragen werden. Ist noch ein bisschen hin. Mal gucken, was wir mit dem französischen Nationalfeiertag da machen. Das überschneidet sich mutmaßlich vielleicht auch mit den Olympischen Spielen. Da müssen wir mal gucken, was sich da in den kommenden Monaten oder Jahren entwickelt. Dann steht die Radsport-WM bevor. Der deutsche, also Bund Deutscher Radfahrer heißt es ja, hat den Kader bekannt gegeben. Unter anderem wird Simon Geschke dabei sein auf seiner Abschiedstour. Der formstarke Florian Lipowitz, der ja eine richtig, richtig starke Vuelta gefahren ist, da unter die Top 10 im Gesamtklassement gerutscht ist. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig und ansonsten gibt es aus dem Radsport jetzt noch viele kleinere Rennen zu berichten. Also in Kanada wurde gefahren, da ist Pogacar unterwegs gewesen, nicht allzu schlecht. Auch die Damen sind noch unterwegs, aber jetzt die großen Highlights, Europameisterschaften, wo auch wieder eine Goldmedaille für die Niederlande bei rumgesprungen ist bei den Damen. All das müssen wir jetzt nicht en Detail auseinanderklamüsern, aber wie gesagt, nächste Woche müsste die WM sein. Und da sprechen wir dann noch mal ein bisschen ausführlicher über den Radsport. Und an der Stelle sind wir dann durch für diesen Take und melden uns gleich wieder mit Formel 1 in Baku, Darts, Snooker, dem Finale der Diamond League in der Leichtathletik. Und danach ist dann auch Fußballzeit. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im vorletzten Take mit der Formel 1. Und wir steigern uns Woche für Woche eigentlich in unserer Ignoranz dieser Sportart gegenüber. Wir sagen Woche für Woche, es wird immer spannender, aber irgendwie schaffen wir es nicht, uns mal einen Sonntag zu nutzen und gemeinsam ein Rennen zu verfolgen. Dieses Wochenende in Baku hätte das wunderbar funktionieren können, zumindest auf sportlicher Ebene, weil es echt hervorragendes Racing war. Piastri richtig gut drauf, Norris richtig gut drauf, Verstappen wackelt weiterhin. Mhm. McLaren hat jetzt Red Bull in der Konstrukteursweltmeisterschaft eingeholt, Benny.
Ja, was soll man dazu sagen? Und wieder ist es, obwohl Lando Norris am Ende ja Verstappen noch eingeholt hat, Oscar Piastri, der den Sieg davon trägt. Schon sein 2. Saisonsieg, den er jetzt hier in Baku holt. Und mit dem 4. Platz von Lando Norris holen sie damit eben weiter Punkte auf Red Bull. Und ja, das sieht man natürlich gerade am 2. Fahrer besonders gut. Ich meine, Sergio Perez am Ende per Unfall raus, aber ja auch sonst punktetechnisch sehr schwach in dieser Saison bisher dabei. Und Verstappen, der schwächelt eben langsam doch auch. Wieder ein Podium ohne Verstappen. Piastri, Leclerc und Russell ganz vorne mit dabei. Also es sieht doch wieder plötzlich spannend aus. Und so langsam kriege ich fast sogar Lust, das nächste Rennen auch mal wieder komplett zu sehen.
Ja, absolut. Keiner hält dich auf. Also ich zumindest nicht. Ja, wie gesagt, du hast den 2. Saisonsieg von Oscar Piastri angesprochen. Dann blicken wir doch einmal auf die Ergebnisse vom Wochenende. Wir haben ja sicherlich eine durchaus spannende Ausgangsposition gehabt. Leclerc, Piastri, Sainz waren nämlich die Top 3 im Qualifying. Max Verstappen auf Platz 6 und im Williams ja neu mit dabei Franco Colapinto, der sich gleich auf Platz 8 qualifizieren konnte. Und Ja, das ist fürs Rennen eigentlich noch viel spektakulärer geendet, denn Franco Colapinto kommt tatsächlich mit 4 Punkten ins Ziel, beide Williams vor Lewis Hamilton, also der Neuling hat sich direkt vor dem ja fast Rekordweltmeister eingereiht. Das ist wirklich richtig, richtig stark von ihm gewesen. Oscar Piastri gewinnt das Rennen vor Charles Leclerc und George Russell und ja. Dann gibt es noch einen Wahnsinns-Crash zwischen Perez und Sainz, die sich das ganze Wochenende lang duelliert haben. Also schaut da gerne auch rein. Die Highlights findet ihr unter anderem bei Sky Sport oder auch bei RTL. Weiß ich gar nicht, ob die Ausschnitte jetzt auch haben. Aber für die Fahrer-WM heißt das zwar noch nicht ganz so viel Veränderungen wie in der Konstrukteurs-WM, dennoch Hochspannung. Also Verstappen 313, Norris 254, Leclerc 235, Piastri 222. Da ist sowas von eng in der WM-Wertung. Russell und Perez sind dahinter zum Beispiel auch noch punktgleich. Da geht gerade richtig viel hin und her. McLaren hat jetzt 20 Punkte Vorsprung auf Red Bull bei den Konstrukteuren. Ferrari ist ja 31 Punkte dahinter. Das ist quasi auch gar nichts. Also nicht nur ein Dreikampf um den Sieg an diesem Wochenende in Baku im Rennen selbst, sondern vor allem im Moment jetzt auch Dreikampf fast um den Sieg in der Konstrukteurswertung. Und Benny, gute Nachricht, du brauchst gar nicht so lange zu warten, denn am Wochenende wartet bereits das Rennen in Singapur auf dich. Rennstart Sonntag 14 Uhr.
Ja, so ist es. Mal sehen, ob da McLaren direkt ihre Führung ausbauen können. Wäre natürlich durchaus eine spannende Geschichte. Gerade weil, die Kritik an McLaren und an der Arbeit unter den Konstrukteuren ja durchaus da war, ja, lange Zeit. Und dafür läuft es ja aktuell richtig gut. Aber so viel, vielleicht erstmal zur Formel 1. Nächste Woche melden wir uns dann hiermit zurück.
Eine Sache müssen wir noch ergänzen, denn die hat zumindest doch für ordentlich Wirbel im Formel-1-Zirkus gesorgt. Das ist diesmal kein Fahrerwechsel, sondern ein, ja, wie soll man sagen, Designerwechsel. Adrian Newey, das Red Bull Mastermind mit Bleistift und Sketchbook, hat sich zu einem Wechsel entschlossen. Wurde angeworben von Lawrence Stroll, arbeitet also ab nächstem Jahr für Aston Martin. Also mutmaßlich vielleicht Fernando Alonso zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vielleicht greift der uralte Spanier dann nächstes Jahr zum großen Angriff. Kritiker könnten munkeln, jetzt müssen sie nur noch Lance Stroll rauswerfen. Dann könnte das sogar richtig nach vorne gehen, wenn Newey's Bleistift gute Arbeit leistet.
Ja, auch da bleibt es auf jeden Fall sehr spannend. Ob Lance Stroll tatsächlich rausgeschmissen wird, setze ich jetzt mal selbst auch ein sehr, sehr großes Fragezeichen hinter. Aber ja. Never say never, also was diese Saison schon alles in der Formel 1 passiert ist, das, ja, ist in den letzten 2 Jahren nicht passiert, habe ich das Gefühl.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Also wie gesagt, dieses Wochenende geht es direkt weiter in Singapur. Und bei uns geht es weiter mit dem Darts und Snooker Update von Benny. Es geht unter anderem um die World Series of Darts.
Ja, ganz genau. Und um Luke Littler, der seinen nächsten TV-Titel holt. Es ist ja offiziell ein Major, aber spielt keine Rolle für die Rankings. Trotzdem, Luke Littler gewinnt das Finale gegen Michael Smith deutlich mit 11-4. Und im Halbfinale bereits Michael van Gerwen ebenfalls mit 11-4. Und damit steht, glaube ich, gerade durchaus fest auf dem Papier, dass Michael van Gerwen aktuell kein amtierender Titelträger mehr ist auf der PGC-Tour. Das verwundert aktuell doch sehr. Die Ergebnisse und die Spiele sind durchaus gut, aber es sind einfach immer ein paar Spieler doch noch ein Stück besser, wenn es dann auf das Aufeinandertreffen gegen van Gerwen kommt. Sonst vielleicht noch ein paar Worte zu Gabriel Clemens, der sich ja auch im Qualifier dafür qualifiziert hat. Der konnte in einer engen Partie leider ganz knapp nicht gegen Damon Hatter gewinnen in der ersten Runde. 5-6 heißt es da nach einem Top-Decider von Damon Hatter. Aber auch da kann man, glaube ich, ja, durchaus guten Mutes drauf gucken auf die Entwicklung von Gabriel Clemens auch wieder. Da geht die Form nämlich auch wieder nach oben. Heute und morgen sind übrigens noch Players Championships wieder, nachdem es jetzt am kommenden Wochenende nach Budapest geht, zur European Tour, und dann am Dienstag und Mittwoch direkt wieder 2 Pro-Tour-Turniere sind. Also von England nach Budapest nach England heißt es da wieder. Genau, und am Wochenende waren übrigens David auch die letzten Turniere der PDC Next Gen Tour, also die neue von der PDC Europe eingerichtete Tour für die deutschsprachigen Länder, wofür man sich ja auch für die Super League qualifizieren kann. Und ein alter Bekannter mit Michael Unterbuchner hat sich zurückgemeldet und durch einen Sieg im letzten Turnier in Eisenstadt in Österreich am Sonntag tatsächlich sich gerade noch so einen Super League-Platz gesichert. Auch das, glaube ich, eine tolle Geschichte. Ich meine, ja, zweimal bei der BDO-WDF-WM im Halbfinale gewesen, im Viertelfinale schon beim Grand Slam of Darts als BDO-Repräsentant damals. Einer auf jeden Fall der besten Deutschen der letzten Jahre.
kriegt man halt nur nicht mit, weil er beim, in Anführungszeichen, falschen Verband gespielt hat.
Ganz genau. Also, wie gesagt, der Grand Slam of Darts war ja jahrelang dieses Turnier, wo dann auch BDO-Spieler, die besten BDO-Spieler am PDC-Turnier teilgenommen haben. Und da hat es einmal fürs Viertelfinale gereicht. Sonst hat er ja auch mal einen Tourcard gehabt, mehr oder minder erfolgreich. Aber ja, zur Super League gehört er einfach absolut dazu.
Ja, absolut. So, haben wir sonst noch was aus der Schiene zu berichten?
Aus dem Darts nicht, zum Snooker vielleicht ganz kurz, dass da aktuell die English Open laufen. Da geht es jetzt so langsam in die dritte Runde über. Judd Trump ist gerade so weitergekommen über Liu Hongyu. Währenddessen ist Stuart Bingham schon 3-4 gegen Wu Yize ausgeschieden. Genau, aber viel mehr gibt es da jetzt noch nicht zu berichten.
Weißt du, was dabei nicht nur mich, sondern vor allem auch Rolf Kalbkel gefault hat bei dem aktuellen Snooker-Turnier?
Das ist nicht... Dass es in einem Land ist, wo Snooker tatsächlich Nationalsportart ist, vielleicht?
Na, man muss ja nicht direkt übertreiben, dass Zuschauer im Publikum sitzen.
Fair, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Das war in Saudi-Arabien nicht immer der Fall. So, dann kommen wir zu einer Sportart, die durchaus gerne mal Zuschauer an sich bindet. Über 70.000 Leute haben das Finale oder das Finalwochenende, besser gesagt, der Diamond League in der Leichtathletik in Brüssel verfolgt. Das spricht auf jeden Fall erstmal für sich und war auch ein richtig schönes Event. Die ganzen Gesamtsieger der einzelnen Wertungen müssen wir an der Stelle natürlich nicht auseinanderklamüsern. 32 Sieger aus 21 Nationen, 6 Gesamtsiege gehen an Kenia. Alle insgesamt könnt ihr euch auf leichtathletik.de gerne nochmal in der Bildergalerie und mit den Top-Leistungen anschauen. Und leistungsmäßig können wir natürlich auch über die 2 Tage in Brüssel sprechen. Unser alter Freund Amo Duplantis ist mal keinen Weltrekord gesprungen, bei langweilig. 15 Grad und weniger allerdings, ja. Auch keine große Überraschung. Es gab trotzdem einen Meeting-Rekord, 6,11 Meter. Ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Hat insgesamt auch nur 3 Sprünge gemacht an dem Abend. Zweiter übrigens ein Grieche, Karalis, mit 5,82 Meter. Das ist dann doch ein bisschen Abstand.
Na gut.
Richtig gut nochmal aufgeboten ist Yemisi Ogunleye, die Olympia Siegerin sensationell im Kugelstoßen ja geworden ist, 1972, jetzt nochmal zum Abschluss. Christine Pudenz ist im Diskuswurf 6. geworden. Wir haben unter anderem aber auch noch am zweiten Tag, das war dann auch erfreulicher, 2 Podestplätze für den Deutschen Leichtathletikverband gehabt. Max Hess ist im Dreisprung 2. geworden. Das ist sein 3. Wettkampf in Folge, bei dem er über 17 Meter gesprungen ist. Richtig, richtig stark für ihn nochmal gegen Saisonende. Und auch Speerwerfer Julian Weber aus Mainz ist mit einer Weite von 85,97 Meter starker 3. geworden. Ganz, ganz knapp war es am Ende bei Platz 1 und 2, denn da, haben die genau 1 Zentimeter Unterschied gehabt und der Sieger hat sogar die Siegerweite 2-mal geworfen. Also am Ende entschied es sich zwischen 87,87 Meter und 87,86 Meter. So eng kann das auf jeden Fall auch sein. Gesa Felicitas Krause ist über die 3000 Meter Hindernis auch nochmal Saisonbestleistung gelaufen. Dass es gerade ganz gut läuft, haben wir letzte Woche schon besprochen, weil sie über die 800 Meter ja auch schon ganz gut unterwegs war. Also, die Diamond League-Saison geht spektakulär zu Ende. Femke Bohl hat nochmal einen Sieg gelandet über die 400 Hürden. Also, die Leichtathletik-Saison ist dann nun endlich, was heißt endlich, leider vorbei. Aber es waren wirklich spektakuläre Leistungen dabei. Nicht nur, aber vor allem bei den Olympischen Spielen. Kleine Randnotiz noch. In Zürich gab es ja beim Diamond League-Meeting davor das Sprintduell 100 Meter. Wir haben drüber gesprochen, Benny. Carsten Warholm gegen Amo Duplantis. Während Duplantis in Brüssel angetreten ist, hat sich Carsten Warholm verletzt. Und arbeitet jetzt an der Regeneration, um nächstes Jahr über die Hürdendistanz wieder anzutreten.
Ja, also wirklich eine spektakuläre Geschichte, die mir immer noch im Kopf ist und tatsächlich immer noch auch durch meinen Instagram-Algorithmus wieder fällt, dass ich es mir nochmal angucken kann. Immer noch eine Wahnsinnsgeschichte. Was kann dieser Mann nicht? Aber das war's jetzt also mit der Diamond League-Saison. Wartet im Leichtathletik irgendwas jetzt in der Halle jetzt in den nächsten Monaten noch auf uns, was wichtig ist?
Oh, das kommt dann eigentlich meistens erst so Anfang des nächsten Jahres. Okay. Also ich halte euch auf dem Laufenden, wenn da jetzt was passiert. Wir können noch mal ganz kurz auf die Termine draufschauen. Die Zeit haben wir gerade mal, Wettkämpfe, Termine. Aber international gesehen denke ich jetzt, glaube ich, nicht mehr, dass da dieses Jahr noch groß was ansteht. Das E-Stuff haben wir ja gesehen. Also ich denke, alles, was an Hallen-Events kommt, werde ich euch mitteilen. Von daher, erstmal war es das gewesen.
Ja, sehr gut. Dann wartet ja jetzt nur noch der Fußballteil auf uns. Der kommt aber erst nach einer kurzen Unterbrechung und trotzdem gab es da wieder mehr als genug. Ich meine, Es war Länderspielpause, worüber wir noch ein Stück weit zumindest sprechen müssen. Die deutschen Ligen gingen in den nächsten Spieltag. Günter Netzer wird 80, U20-Frauen sind gerade hoch im Kurs international und so weiter. Und eben die Champions League wartet auf uns mit dem neuen Modus in der ersten Woche. Also viel Neues und viel, was jetzt zurückkommt. Das alles im letzten Teil dieser Folge. Bis gleich.
Cary Grant, had a movie to catch up. Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder mit dem letzten Take, dem Fußball. Benny, wir haben einiges zu besprechen. Wir blicken zurück auf die Länderspielpause. Du hast es eben schon angedeutet. U21 ist ein Thema, U20 der Frauen ist ein Thema, die deutschen Ligen sind ein Thema. So, Günter Netzers Geburtstag, Europapokal. Viel, was es zu besprechen gibt. Wir starten mit der Nationalmannschaft der Herren, die A-Nationalmannschaft. Ein 2:2 gegen die Niederlande schloss jetzt die erste Länderspielpause, die wir dieses Jahr gesehen haben. In dieser Saison gesehen haben, ab und macht Freude auf die nächste, obwohl es einen ja schon so ein bisschen aus dem Liga-Alltag rausreißt. Über diesen Zwiespalt haben wir letzte Woche schon gesprochen.
Ja, ganz genau. Am Ende, ja, ich glaube, kann man aber durchaus mit positiven Gefühlen aus dieser Länderspielpause gehen, oder? Also, ich habe jedenfalls das Gefühl, Kantersieg gegen Ungarn jetzt nach, ja, warte mal, das war, glaube ich, das früheste Tor seit was, 50 Jahren oder so in der Nationalmannschaft gab es dann am Ende einen 2:2. Man hat sich also zurückgebissen gegen eine Top-Nation, gegen eine Nation, die uns ja auch bei der Europameisterschaft großen Spaß gemacht hat, spielerisch, gegen die Niederlande. Und zudem, ja, Dennis Undaff in der Startelf gewesen, auch direkt ein wichtiger Spieler gewesen, ja auch der Spieler gewesen, der das 1:1 gemacht hat und das 2:1 dann von Kimmich sogar vorbereitet hat. Also ein Traumstart für ihn von Anfang an. Ich denke, es gibt durchaus viel Positives auch aus dieser Partie zu ziehen, auch wenn, naja, der Spielverlauf etwas ärgerlich war trotzdem.
Ja, absolut. Bereits am 11. Oktober geht es dann weiter für die Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina, bevor dann am 14. Oktober 2045 beide Spiele ein Wiedersehen mit Oranje ansteht, dann allerdings nicht in Amsterdam, sondern in München. Das ist also ja das Programm für die A-Nationalmannschaft, die dann auch wieder in Herzogenaurach ja, heimisch sein wird für diese Phase. Und dann müssen wir auch über die EM-Quali der U21 sprechen, denn da haben die Herren Tresoldi, Knauf und Adeyemi ordentlich abgeliefert. Ein 1:5 Sieg über Deutschland, wo Adeyemi zweimal erfolgreich war und dann noch ein sage und schreibe 1:10 Sieg über Estland, wo Adeyemi drei weitere Tore geschossen hat, auch ja, unter anderem Rosenfelder, Woltemade, Knauf, Lemperle, Martel, Tresoldi, viele Namen, die da mehrfach erfolgreich waren. Also das hat ordentlich Schwung gegeben, nicht nur für die U21-Nationalmannschaft, nicht nur für die Individuellen, sondern vor allem eben auch für deren Agieren in der Bundesliga und mutmaßlich vielleicht dann auch ja, sich auf die Liste bei Nagelsmann spielen.
Ja, Adeyemi, der plötzlich ja dann auch wieder zu den wichtigen Rollen beim BVB zählt, ne? Also es ist kurios, ein Spieler, der ja doch auch viel hinter seinen Erwartungen blieb, auch beim BVB, und plötzlich ja, redet man in seinem Kontext wieder, zumindest in den Medien teilweise, liest man dann davon, dass man vielleicht da wieder einen für die Nationalmannschaft hätte. Natürlich alles ein bisschen früh, das muss man vielleicht auch dazu sagen, da muss natürlich jetzt auch dran angehalten werden, muss beim BVB jetzt einiges kommen, aber ja, konnte auf jeden Fall dadurch profitieren, dass er nochmal für die U21 mitgenommen wurde.
Ja, absolut, das ist richtig. Ja, dann bleiben wir bei den Juniorenthemen. Wir sprechen über die U20-WM der Juniorinnen und wir würden sehr, sehr gerne darüber sprechen, dass die deutsche Frauennationalmannschaft bei den Juniorinnen weitergekommen ist. Allerdings ist es sehr, sehr dramatisch gewesen. Ein Viertelfinal aus im Elfmeterschießen gegen die USA. Die USA steht jetzt übrigens im Halbfinale gegen, Achtung, Nordkorea. Japan und Niederlande ist das andere Halbfinale und dieses Elfmeterschießen war sehr, sehr dramatisch, denn die DFB-Elf führte mit 2:0, hat dann 3 Elfmeter verschossen und so den Halbfinaleinzug verspielt. Das ist sehr, sehr dramatisch und das sorgt sicherlich nicht nur sportlich, sondern vor allem auch mental für einiges an wie soll man sagen, Wiedergutmachungs- oder Aufmunterungsbedarf.
Ja, definitiv. Da flossen ja auch tatsächlich Tränen, dass man da so eine Frauenfußballnation wie die USA ganz knapp nicht schlagen konnte. Das war natürlich dann auch wirklich, also wie dramatisch es war, das hätte ja kaum dramatischer ausgehen können. Ja, und trotzdem konnte man da gut mithalten. Das ist natürlich schwer jetzt nachträglich zu sagen. Es hat jetzt nicht für das Halbfinale gereicht. Aber ja, trotzdem glaube ich ein gutes Turnier, wo man sich, glaube ich, auch als Medien zurückhalten muss, da jetzt drauf zu schlagen, dass man im Viertelfinale ausgeschieden ist.
Ja, gut, da kann man jetzt auch wieder sagen, kriegt sowieso keiner mit, aber das ist ja kein guter Grund dafür. Ja. Aber auf jeden Fall erstmal wichtig, trotzdem zu gratulieren zu dieser Leistung. Absolut. Bei einem Turnier bis in diese K.O.-Phase zu kommen. Das schaffen auch nicht alle Nationen. Und auch die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das nicht bei allen Turnieren in den letzten Jahren geschafft. Das kann man auch noch sagen. Genau, absolut. Dann lass uns kurz beim Frauenfußball bleiben, dann machen wir das Thema nämlich zu, denn unter anderem wurde der DFB-Pokal ausgelost. Das Ganze ist im November. Die Themen, die Partien müssen wir nicht einzeln auseinanderklamüsern, aber zum Beispiel Leverkusen gegen Turbine Potsdam oder Freiburg gegen München sind da Partien. Schwieriges Los für die Regionalligisten von Mainz 05, die haben es mit dem VfL Wolfsburg zu tun, die am Wochenende auch in der Liga erfolgreich waren, gegen Jena gewonnen, Bayern hat gegen Leipzig gewonnen, ansonsten sind die auch in der Tabelle vorneweg, die Münchnerinnen. Frankfurt nur 2-2 gegen Leverkusen, die kämpfen so um den Europaplatz, die übrigens international auch wieder gefragt sind, also nicht die Frankfurter, sondern die internationalen Teams, also Wolfsburg spielt am Mittwoch zum Beispiel gegen Florenz, da startet dann die Frauen Champions League auch wieder rein. So, Benny, dann starten wir mit der Nachlese des deutschen Liga-Wochenendes, oder?
Ja, würde ich sagen. Wir können gerne bei deinen Bielefeldern bei der dritten Liga anfangen. Was schwirrt dir gerade im Kopf rum bei diesem Saisonstart? Ich meine, jetzt habt ihr sogar Erzgebirge Aue geschlagen. Das läuft ja fast schon gruselig gut, oder? Nach ein paar Jahren voller Enttäuschung.
Ah, das läuft gruselig gut. Wir haben den Spitzenreiter geschlagen. Spiel gedreht in Aue, aus einem 1-0 einen 1-3 gemacht. Richtig, richtig stark. Man ist jetzt auf Tabellenplatz 4, ein Punkt hinter der Spitze. Das ist ganz gut. Ich gucke mir das am Wochenende mal im Stadion an, wie sich das gegen 1860 München anschickt. Und wie das im Westfalenpokal, der ist ja auch schon bald wieder in der dritten Runde dann zeigt, nach einem Elfmeterschießen gegen den Achtligisten und ich glaube ein 1-0 gegen Siebtligisten, ob das dann vielleicht eleganter läuft. Aber mehr Spaß werde ich beim Abschiedsspiel von Fabi Klos haben. Das besprechen wir alles noch. Also Arminia läuft bisher ganz gut. Dresden, Aue, Wiesbaden vorne mit drin. Auch das Spiel in Wiesbaden gucke ich mir, glaube ich, an. Ist ja auch nicht so weit weg. Ansonsten gibt es aus der dritten Liga noch zu berichten, dass Waldhof Mannheim den Trainer entlassen hat. Marco Antwerpen auch noch nicht so lange da. Zitat: Der SV Waldhof Mannheim 07 hat Marco Antwerpen von seinen Aufgaben als Trainer entbunden. Über eine Nachfolgelösung informieren wir zeitnah. Punkt. Ende der Mitteilung. mehr Details gibt es an der Stelle auch noch nicht. Also ja, das bleibt natürlich spannend. Und dann blicken wir natürlich auch gerne in Liga 2, wo deine Schalker sich zugegebenermaßen etwas schwerer tun als meine Blau-Weißen.
Ja, definitiv. Das gehört natürlich auch so weit dazu, dass wir ja gegen Mannschaften spielen oder gespielt haben in den letzten Spielen, wo man durchaus, glaube ich, mittlerweile auch sagen kann, dass sie zumindest um den Aufstieg mitkämpfen werden. Das heißt, Karlsruhe, ich muss den Namen Zivzivaze nicht mehr in den Mund nehmen zum Beispiel, Magdeburg ebenfalls, die spielerisch komplett überraschen und eben auch Köln, die zwar punktetechnisch noch mittelmäßig dastehen, aber spielerisch eigentlich durchaus gut genug für da oben sind. Die Partie 0-2 jetzt gegen Karlsruhe hat wieder gezeigt, man ist an sich auf jeden Fall konkurrenzfähig, auch gegen diese oberen Teams, aber es sind dann diese kleinen Aktionen, wo man defensiv einfach nicht gut steht und wo man dann auch sieht, dass eine Innenverteidigung aus zwei Anfang 20-Jährigen mit Sanchez und Wasinski, der eine aus Belgien kommt, der andere aus Argentinien, ja, eben vielleicht noch nicht komplett gut genug ist, tatsächlich auch Stamminnenverteidigung durchzuspielen. Gut, dass da unser Tscheche Kallas bald in der Innenverteidigung zurückkommt als erfahrener Mann. Das wird nochmal Stabilität reinbringen. Und ja, als nächstes geht es, glaube ich, gegen Münster und gegen Darmstadt. Da müssen dann natürlich auf jeden Fall Punkte her. Sonst kann man sagen, Düsseldorf marschiert weiter. Auch gegen Hertha BSC sieht es da weiter gut aus. 2-0 am Ende. Damit, ja, mal eben der vierte Sieg aus dem fünften Spiel und immer noch ungeschlagen. Auch Karlsruhe ungeschlagen immer noch, ne? Auch nur ein Unentschieden. Und auch Magdeburg, es ist Wahnsinn, was da jetzt mittlerweile passiert. Jetzt auch Köln sogar geschlagen im Topspiel. 2-1.
Hauchdünn.
Hauchdünn, ja, auch wirklich hochklassiges Spiel eigentlich, wo man wirklich gesehen hat, oh, die könnten es tatsächlich auch da oben mit den anderen Top-Teams aufnehmen. Sonst, was mir noch aufgefallen ist, natürlich, Florian Kohfeldt, Trainer bei Darmstadt 98, hat sein Debüt gegeben gegen Braunschweig.
Kohfeldt-Scherning 1:1.
Genau, genau, gegen Braunschweig schwer getan, gegen die ja, ja bisher fast jede Mannschaft mal ran durfte, zumindest was jetzt ein Schützenfest angeht. Ja, ausgerechnet, da ist man Darmstadt jetzt auch der erste Verein, der gegen Braunschweig Punkte liegen lässt. Kann natürlich auch noch, also so viel Zeit hatte ja Kohfeldt auch noch nicht, aber ich sehe schon den neuen Trainereffekt, wenn in 2 Wochen Schalke gegen Darmstadt spielt. Sage ich dir von vornherein.
Hat Benni seit 4 Wochen prognostiziert.
Ja, ich sag's immer wieder.
Ja, absolut. Die Vorherrschaft in Ostwestfalen muss stattdessen vertagt werden. Es gibt ein 3:3 zwischen Münster und Paderborn. Das hat mich als Bielefelder natürlich sehr amüsiert. Der HSV gewinnt 5:0 gegen Regensburg. Also da schickt man sich an, dem Frühlingstaumel ein paar Punkte als Puffer davor zu setzen. Gucken wir mal, was wir dann in ein paar Monaten darüber sagen. Und ansonsten sprechen wir, denke ich, jetzt über die Bundesliga, weil sonst werden wir sehr, sehr lang. Ich habe ein 2:2 erwartet, Freitagabend Dortmund gegen Heidenheim. 4:2 am Ende, das, was Dortmund eigentlich zeigen muss gegen, eigentlich darf es kein Konkurrent sein aus Heidenheim.
Ja, definitiv. Ging ja auch gut los, dass es dann eben auch direkt zur 17. Minute schon 2:0 steht. Aber trotzdem kann sich, glaube ich, Heidenheim wenig vorwerfen. Man hat sich ja in die Partie reingebissen, wieder auf ein 2:3 gekämpft, nach 1:3 Rückstand. Und dann ist es eben der Kaltschlag von Can per Handelfmeter dann in der Nachspielzeit zum 4:2. Doppelpacker Adeyemi, für den läuft es eben jetzt auch beim BVB aktuell doch überraschend gut. Durchaus auf jeden Fall Start nach Maß für die Dortmunder bisher.
Ja, genau. Dann haben wir den Samstag, da haben wir uns das Fokusspiel Leipzig gegen Union rausgesucht. Nur 0:0 für Leipzig als Champions-League-Generalprobe. Ein bisschen zu wenig. Das hat mich dann schon überrascht. Vor allem, weil Union jetzt auch noch nicht so super Fußball gespielt hat zum Saisonstart.
Nee, ganz genau. Aber für Union ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ne? Gegen Leipzig bringt Stabilität rein, Union immer noch ungeschlagen. Also ich glaube, das ist das, worauf jetzt Union aufbauen muss. Spielerisch ist das noch nicht die Welt, aber nach dieser vergangenen solchen Saison sehr, sehr wichtig, dass man eben auch mal gezeigt bekommt, dass man auch ein Team wie RB Leipzig zumindest ärgern kann.
Ja, absolut. Leverkusen gewinnt in Hoffenheim mit 4:1, muss aber gucken, dass die eigene Defensive so ein bisschen steht. Freiburg gewinnt zu Hause gegen Bochum 2:1. Wolfsburg verliert zu Hause gegen Frankfurt 1:2. Stuttgart gewinnt in Gladbach 1:3. Das hätte, wenn man sich den ersten Spieltag anguckt, vielleicht auch anders ausgehen können. Mhm. Aber die Gladbacher, glaube ich, sind nicht ganz so schlecht aufgestellt dieses Jahr. Felix Brüch übrigens jetzt Rekordschiedsrichter in der Bundesliga, hat Wolfgang Stark bei diesem Spiel überholt zum 345. Mal ein Bundesligaspiel gepfiffen. Topspiel, war das ein Topspiel? Kiel gegen Bayern 1:6, erstes Tor nach 14 Sekunden.
Ja,
Kiel. Nur Elber und Matthäus waren für die Bayern mal schneller.
Ach ja, interessant. Ja, Wahnsinn. Also Bayern gab sich da keine Blöße, aber was ja jetzt auch schon nach 3 Spielen auffällt, die 3 Teams, die da mit 0 Punkten stehen, das hat, glaube ich, die wenigsten verwundert, dass da jetzt Bochum, St. Pauli und Kiel tatsächlich die 3 Teams sind. Bochum hast du ja schon angesprochen, Kiel auch. Und für St. Pauli lief es ja auch, nicht ganz so gut gegen Augsburg am Sonntag, wo es dann auch 1:3 hieß. Also da scheint sich etwas abzuzeichnen. Gut, es sind 3 Spiele erst gespielt, natürlich. Aber es ist der Start, den, glaube ich, viele bei den Teams erwartet haben.
Ja, absolut. Wir haben noch vergessen, dass sich Kevin Trapp leider schwer verletzt hat. Oh ja, der wird einige Wochen ausfallen, kommt erst im Oktober wieder zurück. Muskelverletzung im Oberschenkel. Wir wünschen da alles Gute und gerade im Hinblick auf die Conference League ja dann noch wichtiger Rückhalt, den man da Europa League natürlich, um Gottes Willen. Jetzt habe ich die Eintracht schon einen Wettbewerb zu tief gesteckt. Also gute Besserung dahin. Mainz spielt gegen Bremen 1:2. Weiß gerade gar nicht, ob du das schon erwähnt hast. Nee. Also bevor wir über die Champions League sprechen, müssen wir noch über wen anders sprechen, denn Günther Netzer hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Für unser einer natürlich der TV-Experte neben Gerhard Delling schlechthin. Unvergessen seine Szenen, als er sich unkontrollierterweise sein eigenes Gesicht von außen betrachtet, weil er gar nicht weiß, wie er aussieht, wenn er lacht, wenn er die Vuvuzelas im Soccer City Stadion von Johannesburg anhört. Also Günter Netzer, Legende. Natürlich noch viel mehr. Gladbach, Real Madrid, Europameister, Weltmeister. Aber für uns da irgendwie doch so der Delling-Sparrings-Partner, ne?
Ja, natürlich, das ist absolut so, aber natürlich gerade für Mönchengladbach eine absolute Vereinslegende. Du hast gesagt, auch im Weltmeisterschaftsstress erfolgreich, wenn auch bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, ohne wichtige Rolle im Nationalteam, zumindest nicht in der Stammelf. Aber ja, das bleibt natürlich trotzdem hängen. Ja, herzlichen Glückwunsch, 80 Jahre alt. Mal sehen, ob man ihn vielleicht nochmal irgendwann im TV sieht.
Ja, er hat bei der WM 74 Minuten bei der Niederlage gegen die DDR gespielt. Das waren seine Minuten bei der Heim-WM 74. Weil Wolfgang Overath den Vorzug bekommen hat damals, 1974, bei der Heim-WM. Genau, Günter Netzer, alles Gute zum Geburtstag auf die nächsten 80 mindestens. So, dann haben wir über Kevin Trapp und Felix Brüch gesprochen. Deswegen können wir uns einmal... Ja, gönnen wir uns einen Blick in die internationalen Ligen oder sprechen wir nur noch über die Champions League? Das überlasse ich dir.
Wir können ja zumindest die deutschen Teams in internationalen Ligen mal anschauen. Ich kann ja gerne mal starten am Dienstag.
Was? Die deutschen Teams in den... Oder,
ach so, ich meine, du meinst die europäischen Wettbewerbe. Naja.
Nee. Gut, dann gucken wir erstmal auf die Champions League und alles Weitere klären wir danach. Also Champions League, ja, wie wär's, wenn wir die deutschen Spiele tippen diese Woche? Da wir haben ja kein Champions League-Tippspiel, deswegen würde ich sagen, tippen wir doch einfach hier mal die Champions League-Spiele für diese Woche. Heute um 21 Uhr Bayern München gegen Dinamo Zagreb und bei Prime könnt ihr sehen Real Madrid gegen VfB Stuttgart.
Ja, ich glaube, Bayern in der aktuellen Form hat sich da gegen Kiel schon durchaus warm geschossen. Ich glaube, die werden sich gegen Zagreb keine Blöße geben. Ich würde sagen, ich gehe von einem 3-0 aus. Stuttgart mit deren Defensive, okay, die haben jetzt wieder einen Sieg im Gepäck, auch gegen eine aufstrebende Mannschaft mit Gladbach. Aber bis auf Chabot fällt mir da in der Defensive immer noch zu wenig ein. Deswegen, ich wünsche es mir nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier eine Packung bekommt. 1-4?
Ja, ich habe auch überlegt, 5-1, 4-1, ich habe ihnen ein Tor zugestanden, gehe ähnlich mit Bayern, irgendwie sowas zwischen 3-0 und 4-1 wird da drin sein. Das sind jetzt natürlich typische On-the-Pitch-Tipps, damit müsst ihr leben, bitteschön. So, am Mittwoch haben wir aus deutscher Sicht in Anführungszeichen nur Borussia Dortmund am Start in Brügge. Da lief es vor 4 Jahren ganz gut, hat man glaube ich 2x 3-0 gewonnen, also gehe ich auch davon aus, dass man in Brügge, sagen wir mal, mit 2-0 gewinnt.
Okay, ich sage, es ist knapper, man holt die 3 Punkte, aber es ist ein 2-1.
Gut, alles klar. Die anderen Topspiele könnt ihr euch natürlich angucken. Habt das natürlich auch gestern in der Insta-Story bei uns schon gesehen. Von daher fokussieren wir uns auf die Tipps für die beiden letzten deutschen Teams, die dann am Donnerstag dran sind. Wir haben die Champions League-Exklusivwoche gleich an Spieltag 1. Leverkusen spielt schon, Achtung, 18:45 bei Feyenoord Rotterdam und Leipzig ist zu Gast im Metropolitano bei Atletico Madrid. Leverkusen gewinnt 3-1 in Rotterdam und Leipzig spielt 2-2 gegen Atletico.
Ich sag 3-1 für Leverkusen. Ich hätte auch unentschieden gesagt bei Leipzig. Ich hätte aber 1-1 gesagt. Ich glaube, da fallen nicht so viele Tore gegen Atletico, ehrlicherweise.
Na gut, okay. Ja, gucken wir mal. Leverkusen hat ja, glaube ich, in der Champions League vor nicht allzu langer Zeit gegen Atletico gespielt. Hoffen wir mal, dass die Leipziger das ein wenig besser im Metropolitano hinkriegen. Da gab es ja irgendwie Last-Minute-Elfmeter-Drama, war da irgendwie was. Egal. So, also viel Spaß beim Europapokal diese Woche. Wir können noch ganz kurz sagen, vielleicht Premier League, ja, ganz interessant. Brighton ist zwar nicht mehr ganz vorne mit dabei, aber Platz 6 sicherlich trotzdem ganz respektabel für Hürzeler und Co. Vorne City, Arsenal, Newcastle, Liverpool. Arsenal hat gegen Tottenham gewonnen, Chelsea hat gewonnen, Liverpool hat verloren gegen Nottingham Forest, City war erfolgreich, ebenso wie United. Also das ist sicherlich ein Blick wert. Und in Spanien muss man sagen, Hansi Flick kocht. Ich glaube, das kann man so kurz formulieren.
Ja, ich weiß zwar nicht, was da los ist, aber es scheint da durchaus gut zu funktionieren gerade.
1-4 gegen Girona.
Ob er die Graugänse tatsächlich schon mobilisiert hat oder ob es dazu noch gar nicht kommen musste. Es ist durchaus spannend, was er und Heiko Westermann da, immer noch eine wilde Kombi, aktuell in Spanien hinzaubern. Ich meine, 5 Spiele, 5 Siege, das ist auf jeden Fall eine Quote. Da hat man sich direkt mit 4 Punkten schon abgesetzt auf Atletico zum Beispiel und auf Real und auch auf Villarreal, die alle da mit 11 Punkten stehen. Hätte, glaube ich, vor der Saison so niemand gedacht. Und gerade bei Hansi Flick, wie gesagt, das Graugans-Thema, das hängt ihm immer noch an, diese Weltmeisterschaft. Und ich glaube, da wurde sich auch ein Stück weit zu viel über ihn lustig gemacht und da vielleicht auch ein bisschen vergessen, was der Mann als Bayern-Trainer zum Beispiel schon erreicht hat, ne, mit diesem Triple.
Mhm. Ja, genau. Also man soll sich da nicht zu sehr auf die Graugänse fokussieren. Gucken wir mal, was in der Champions League jetzt bei rumspringt. Donnerstag geht's gegen Monaco. Übrigens auch Bergamo gegen Arsenal. Sehr, sehr interessantes Spiel, wenn wir über Italien sprechen. Bergamo hat sich nämlich sehr, sehr durchwachsen gezeigt. Jetzt knapp gegen Florenz gewonnen. Ist in Mailand vor ein paar Tagen schon untergegangen bei Inter. Da läuft es noch nicht ganz so rund bei Bergamo. Tabellenneunter stand jetzt. Juve, Inter sieht da besser aus. Milan auch noch nicht so gut reingekommen. Gucken wir mal, wie die sich jetzt international schlagen. Mhm. PSG, Tabellenführer in Frankreich, Monaco Dritter. Also ich glaube, die internationale Woche wird jetzt ein ganz gutes erstes Faustpfand.
Aber was da auffällt,
wir
haben ja auch schon über Robin Gosens gesprochen und der spielt auch direkt Stamm bei Florenz. Ne? Hat jetzt auch wieder gegen Bergamo von Anfang an gespielt. Der wurde ja sogar direkt ins kalte Wasser geworfen in der ersten Partie, als er den Freitag direkt, als er eigentlich bei Union noch sein Spiel spielen sollte. Ein, zwei Tage später hat er ja schon für Florenz auf dem Platz gestanden von Anfang an. Also auch da schön, dass er auf jeden Fall regelmäßig dort auch spielt, auch auf einem relativ hohen Niveau. Und deswegen können wir, glaube ich, auch Florenz da nur Gutes wünschen.
Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für AS Rom, wo er Mats Hummels jetzt ein neues Zuhause gefunden hat. Der hat allerdings sein Debüt noch nicht gegen Genua gefeiert. Der saß dann noch auf der Bank. Aber das kommt ja dann vielleicht auch noch in den kommenden Tagen.
Vielleicht.
Genau. So, dann sind wir, glaube ich, durch und haben einen großen Ritt durch die Sportwoche gefeiert und freuen uns eigentlich schon drauf, dass es heute Abend dann mit der Champions League losgeht. Wie gesagt, Liga-Starts in Handball und, in Basketball und in Eishockey steht unmittelbar bevor. Wir freuen uns schon auf den Wintersport. Also was könnte es Besseres geben in einer Woche, in der ja vielleicht der Sommer sogar nochmal so ein bisschen zurückkommt, Benni?
Vielleicht kurz, genau. Dann lenken wir uns nochmal kurz ab, eine Woche lang vom Wintersport und dann ist gefühlt auch schon Sölden. Nein, ein paar Wochen sind das natürlich noch. Aber ich freue mich. Ich freue mich aber auch tatsächlich auch auf die Champions League. Ich glaube, da warten ein paar spannende Partien auf uns und ich bin gespannt, was da auch so der neue Modus für uns bereithält. Und so viel erstmal in dieser Woche von uns. Wir hören uns nächste Woche Montag traditionell wieder.
Vergiss mir die Formel 1 nicht. Adios.
Die Formel 1 natürlich. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.